Ja, guten Morgen. Mein Thema heute heißt Schicksal oder Verantwortung. Es ist ja so, es passiert uns ja vieles im Leben. Ich meine, was kann ich dafür, dass ich den zweiten Wasserschaden innerhalb einer Woche in meiner Wohnung habe, ne? Was kann ich dafür, dass ich schon wieder meinen Schlüssel verloren habe? Was kann ich dafür, dass ich leider schon zum dritten Mal diese Woche zu spät komme? Kann ich nichts für. Straßenbahn ist ausgefallen, Bus ist ausgefallen, es hat geschneit, mein Wecker ist kaputt gegangen. Ich kann da eigentlich auch nichts für. Was kann ich dafür, dass ich immer an die falschen Männer oder Frauen gerate? Ja, das ist nicht witzig, das ist eine Tragödie nachher. Aber was kann ich denn dafür? Aber nicht alles im Leben ist ja so schwarz-weiß. Ein- oder ausgeschaltet. Nicht, dass alles im Leben grau ist, manches ist auch schön bunt, aber einfache Antworten sind nicht immer die richtigen. Manchmal kann ich nämlich was dafür und manchmal kann ich auch nichts dafür. Klar kannst du sozusagen, wie man so schön sagt, mal richtig Pech haben und es kommt alles auf einmal. Aber einer, der immer zu spät kommt zum Beispiel, vermutlich kann der was dafür. Weil ich meine, dass der Bus schon wieder ausgefallen ist, dass der Wagen nicht angesprungen ist, dass der Tank leider leer war, dass der Wecker kaputt gegangen ist, das passiert anderen Leuten nicht so häufig. Also muss es eine Ursache geben, ne? Warum das denn so ist. Jesus hat ja immer gerne Geschichten erzählt. Wir kennen das landläufig unter dem Begriff Gleichnisse. Das war so eine jüdische Tradition auch. Man hat selten mit Schwarz oder Weiß geantwortet. Wenn man einen Rabbi gefragt hat, wie ist denn das jetzt nun? Dann hat er angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und du hast, unsere einer würde nachher denken, ja, und was ist jetzt die Antwort? Aber da im Orient, da ticken die so. Die lieben Geschichten und das da rausholen. Wir wollen immer gerne Schwarz-Weiß haben. Wir wollen Fakten haben, 1, 2, 3, 4. Und das Ergebnis ist das. Aber Jesus hat Geschichten erzählt, um damit Wahrheiten zu verbreiten. Und ich glaube mal, die meisten hier, die kennen die folgende Geschichte. Die fängt in der Lutherbibel so an wie, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Wer kennt diese Geschichte? Darf ich mal Finger sehen? Gut, ich sehe nicht alle Hände oben. Also, es ging jemand aus, um zu säen, ein Seemann. Sowas gibt es bei uns heute nicht. Da hat man schöne Maschinen für. Ich liebe Maschinen, ich repariere die auch. Und das macht man heute nicht mehr so. Aber früher ging tatsächlich einer aus, der hat einen Beutel mitgeführt oder seine Schürze hochgenommen, da hat er das Saatgut drin gehabt und der hat das so verteilt auf dem Acker. Und Jesus möchte damit etwas sagen, die Quintessenz davon ist eigentlich, dass seine Jünger ihn fragen, sag mal, warum erzählst du uns immer Geschichten, was soll denn das bedeuten? Ja, sagt er, ihr solltet das eigentlich verstehen und dann erklärt er ihnen das Ganze. Und mir ist aufgefallen, diese Geschichte habe ich ja schon 100.000 Mal, in Anführungszeichen, gehört, von der Kinderstunde bis sonst wohin und in diversen Predigten. Und eigentlich, finde ich, kann man da sehr verschiedene, wie soll ich sagen, Sichtweisen zu einnehmen. Gucke ich von dem Seemann aus? Gucke ich von dem Ergebnis aus? Gucke ich auf den Acker oder wo auch immer hin? Und dann ist mir aufgefallen, dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal in verschiedenen Übersetzungen. In den Bibelübersetzungen gibt es ja oft Überschriften. Die sind nicht Originaltext der Bibel, die haben Leute dann eingefügt, um das Ganze zu strukturieren. Darf ich mal um das Bild? Ah, das habt ihr schon da. Genau, da haben wir ja schon so verschiedene Sachen. Also links Lutherbibel 2017, da ist überschrieben vom Seemann. Das Buch, aus dem ich gleich vorlesen werde, das ist eine Übersetzung vom Neuen Testament, dem Psalm und den Sprüchen von Roland Werner. Redakteur, ein Christ, ich glaube bei Brockhaus viele Sachen von ihm erschienen, hat also die Bibel da oder einen Teil der Bibel übersetzt. Da heißt es das Ackerfeld, in der Elberfelder ist das Gleichnis vom Sämann, dann das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät, naja, auch der Sämann, ne? Dann das Gleichnis von der Aussaat, hier geht es also scheinbar um den Samen, also immer so ein unterschiedlicher Blickpunkt. Das Gleichnis von der Saat, die auf viererlei Boden fällt. Und das Gleichnis vom Bauern, der die Saat ausbringt, das haben wir oben auch schon mal gehabt. Und das Gleichnis vom vierfachen Acker und seine Deutung. Ja, je nach Überschrift, je nach Blickpunkt hat man einen anderen Schwerpunkt. Ich möchte heute mal auf den Acker gucken. Oder die Sache sozusagen vom Acker aus betrachten. Ich meine, was kann der Acker dafür, dass auf ihn gesät wird? Ja, nichts, ne? Gar nichts, da kann er nichts für. Das kann man annehmen, das kann man auch verweigern, aber man kann eigentlich nichts dafür, dass es passiert. Kann man sich so vorstellen. Ne? Vielleicht muss ich noch vorausschicken, Gleichnisse und Geschichten allgemein und selbst Beispiele, die irgendjemand bringt, man darf es nicht zum Exzess treiben und jedes Detail probieren, in irgendeinen Wahrheitsgehalt reinzuschummeln, dann läuft man garantiert falsch. Es gibt Sachen, die passen und es gibt Sachen, die passen nicht so ganz da rein. Aber so ein Acker, wenn man sich das mal vielleicht personalisiert vorstellt, der kann nichts dafür, dass da irgendjemand drauf sät. Der kann auch nichts dafür, dass da irgendjemand drüber läuft. Ne? Ich fange mal an, aus dem Matthäus 13 zu lesen, Vers 18. Jetzt hört gut zu, worum es bei dieser Geschichte vom Sämann geht. Wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt und er sein Leben nicht auf diese Botschaft einstellt, zu dem kommt der Böse, der greift das Herz des Menschen und reißt heraus, was hineingesät wurde. Solch ein Mensch ist wie der festgetrampelte Weg in der Geschichte. Ich habe das eigentliche Gleichnis mal ausgelassen und bin jetzt bei dem Teil, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, worum es geht. Weil es heißt, ein Sämann ging aus zu säen und da fiel einiges auf den Weg. Da denkst du, ja, meine Herren, der war doch auf dem Acker. Wie kann denn das angehen? Naja gut, zum einen hat ein Acker natürlich auch eine Grenze. Und wenn man nicht eine schöne Maschine hat, die das sauber senkrecht hinmacht und man schmeißt so hin, kann was natürlich auch über die Grenze auf den Weg fallen. Oder was eben auch gewesen sein kann, so ein Acker lag ein paar Wochen brach und wie es mit uns Menschen so ist, seht ihr in jedem Park, es gibt vorgezeichnete Wege und es gibt kürzere Verbindungen. Also man geht quer rüber, ne? Naja, und solange da keine so eine hohen Halme drin, wird vielleicht mancher darüber gelaufen sein. Dann gibt es den berühmten Trampelpfad. Machen Tiere auch nicht anders. Also ist da mitten im Acker so etwas drin. Bei uns würde ja erstmal alles wieder aufgerödelt werden und dann würde reingesät werden, aber die haben damals ein bisschen anders gearbeitet. Das war vielleicht schon eine Weile offen und dann wurde gesät und dann wurde nachher einfach noch die Erdkrume oben drüber geschoben. Aber hier heißt es, wenn jemand diese Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu ihnen kommt und er sein Leben nicht darauf einstellt, dann ist das vergleichbar mit dem, wo das oben auf der Oberfläche bleibt. Und es weggenommen wird. Und hier heißt es, der Böse personifiziert der Teufel. Kommt und nimmt das weg. Das hatte gar keine Chance, irgendwo mal Wurzeln in die Erde hineinzutreiben. Ich habe gesagt, wir gucken mal heute vom Acker aus. Stell dir mal vor, du bist Acker. Was könnte das sein hier? Vielleicht sagst du, ja, das stimmt. Auf mir trampeln sie auch alle rum. Das ist fest geworden, das ist hart. Das ist schon 100-mal verletzt worden, erniedrigt worden, immer mehr Druck. Wie mit der Rüttelplatte, festgehauen. Da dringen gute Worte überhaupt nicht mehr ein. Warum? Weil man die Schlechten vermeiden möchte. Ich möchte nicht nochmal verletzt werden, also schotte ich mich ab. Und die Schlechten sind ja meistens noch viel hartnäckiger. Also muss ich eine dicke Mauer aufbauen, in diesem Fall eine dicke Kruste, richtig festgepresst. Ergebnis, da kommt nichts mehr ran. Da kommt auch kein Wasser mehr ran, ne? So ein festgetrampelter Boden, der nimmt kein Wasser auf. Der spült noch die obersten Schichten weg, aber da kommt nichts in die Tiefe. Du hast dich entschieden, ne? Ich glaube einfach nichts mehr. Das stimmt natürlich nicht faktisch. Du glaubst ja immer noch, dass alle gegen dich sind, aber alles, was ihr mir erzählen wollt, ich glaube das nicht mehr. Ich bin so oft enttäuscht worden. Vergiss es. Wenn ich mich gar nicht erst darauf einlasse, kann ich nicht mehr verletzt werden. Das ist ganz einfach. Und da gibt es viele Gelegenheiten. Von der Kindheit an bis weit ins Erwachsenenalter rein. Die vielen gebrochenen Beziehungen. Jedes Mal merkt man, da bricht was weg. Wie kann ich das nächste Mal besser machen? Naja, ich öffne mich nicht mehr so weit. Wenn ich nichts verrate, wenn ich nichts mitteile, wenn ich nichts von mir preisgebe, kann man mich damit auch nicht verletzen. Zwangsläufig wird die Beziehung so schlecht sein, dass sie garantiert wieder kaputt geht. Festgetrampelt, ne, da kommt nichts mehr rein. Hier heißt es ja, wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt, ja, auch die kommt nicht mehr rein. Ganz am Ende werde ich kurz darauf eingehen, was das bedeuten kann, bedeutet so ganz grob, sage ich mal, was Gottes Wirklichkeit bei uns Menschen ausmacht. Aber auch so eine Botschaft kommt nicht mal rein, weil warum? Ich kann doch nur enttäuscht werden. Warum sollte das aus irgendwelchen Gründen anders sein? Warum sollte ich sowas Fantastisches überhaupt glauben? Vergiss es. Dann der nächste Teil von diesem Acker, der ja wahrscheinlich nur, der ist ja wirklich auch nur ein Bild. Es gibt keinen Acker, der geviertelt ist in vier Teile, von denen dann einer gut ist. Das wäre ein total idiotischer Acker. Aber Jesus spricht davon von vier Teilen und er hätte wahrscheinlich auch 10 oder 5 nennen können. Es ist nur ein Gleichnis, ein Beispiel. Also von Vers 20 ab weiter. Das, was auf den steinigen Boden gesät ist, beschreibt einen Menschen, der die Botschaft hört und sie sofort mit Freuden aufnimmt. Aber er ist nicht tiefer Wurzel und dreht sich wie ein Fähnlein im Wind. Ja, gilt jetzt für keinen von hier, ne? Ich meine, du drehst dich nicht wie ein Fähnlein im Wind. Du bist flexibel und reagierst auf äußere Einflüsse, das ist klar, ne? Wenn sich dann Schwierigkeiten vor ihm auftürmen und er sogar verfolgt wird, weil er der Botschaft Gottes vertraut, dann lässt er sich sehr schnell wieder umwerfen. Vielleicht bist du so jemand. Es gibt so eine Menschen, die sind schneller für irgendwas zu begeistern als andere. Die sind sofort Feuer und Flamme, sind sofort dabei. Das ist sozusagen wie so eine trockene Scheune, ne, oder so ein Strohhaufen, ein Funke, zack, und es brennt. Das Dumme dabei ist natürlich, morgen und übermorgen kommt ja sonst schon wieder was Neues. Dafür kannst du dich genauso begeistern und irgendwann ist ja gar kein Platz mehr, dann muss ja das Alte irgendwo weichen. Das eine Feuer geht dann schnell aus, das nächste brennt schon wieder. Ja? Du bist so ein Mensch, der lebt im Hier und Jetzt. Also wenn ich jetzt gerade eine unangenehme Situation vermeiden kann, dann tue ich das. Weil warum soll es mir irgendwie 5 Minuten länger schlecht gehen als unbedingt nötig? Dann ändere ich etwas. Dann bin ich so, aber ich kann mich für eine gute Idee sofort begeistern, bin sofort dabei. Naja, und wie gesagt, es kommt bestimmt eine andere gute Idee auch noch. Das wird hier so beschrieben als nicht so tief verwurzelt. Vielleicht kannst du das Bild mal an die Wand schmeißen, das nächste da. Das hier sieht für mich tatsächlich wie ein durchaus größeres landwirtschaftliches Gebiet aus. Definitiv nicht in Deutschland. So von der Sache her, ne? Wir sehen hier relativ viele Steine. Wir sehen auch Mauern. Diese Mauern werden in der Regel, egal wo ihr sie findet, aus den Steinen gebaut, die man im Acker findet. Und jedes Mal nach dem Pflügen und nach dem Winter wachsen die Steine aus dem Boden, wie man so sagt. Die kommen nach oben, dann müssen die wieder abgesammelt werden. Auch dafür gibt es geile Maschinen, muss man einfach so sagen. Aber man kann es natürlich auch mit der Hand machen, sehr anstrengend. Aber da sind über viele Jahrzehnte diese Mauern entstanden. Und immer noch sind Steine da. Das sind nicht solche Acker, wie wir sie hier gerne sehen, ne? Relativ groß und sauber durchgezurrt mit den großen Maschinen. In anderen Ländern, die noch ein bisschen mehr Fläche haben, kannst du ja bis zum Horizont gucken. Da siehst du überhaupt nichts anderes als den Acker. Aber hier sieht man Grenzen, die aufgebaut wurden, wahrscheinlich, weil sie unterschiedlichen Leuten gehören, aber eben auch durchaus viel Gestein im Acker. Und da ist vollkommen klar, manchmal liegt der Stein unter der Oberfläche, da oben drüber ist ein bisschen Erde und dann wächst es. Aber eben nicht besonders tief. Das nächste, was da reingreift, verdrängt das schon wieder. Eigentlich, wenn du so jemand bist, der im Hier und Jetzt lebt, dann bist du vielleicht auch jemand, der sich nie für etwas großartig anstrengt. Zumindest nicht über die Maßen. Weil wenn das anstrengend wird, dann kann ich mich wieder für eine neue Idee begeistern. Es gibt ja Menschen, die fangen was an, wenn es nicht klappt, lass es sein. Und es gibt Leute, die wollen etwas und dann werden die es 10-mal und 100-mal probieren, bis das besser wird, bis es funktioniert. Irgendwann merkt vielleicht der eine oder andere auch, das klappt nie, das kann ich nicht. Aber bei vielen Sachen werden wir merken, dadurch, dass ich mich angestrengt habe, ging es. Ich habe etwas gelernt. Ich würde auch gerne viele Sprachen können, aber ich habe keinen Bock, sie zu lernen. Gut, es gibt Menschen, denen fällt auch sowas relativ leicht zu. Und vielleicht fällst du auch in diese Kategorie. Ich glaube, das ist genauso mit diesem steinigen Boden zu vergleichen. Jemand, der hochbegabt ist oder sehr begabt, sagen wir mal so, wir wollen ja vielleicht mal nicht dieses Niveau ganz so hoch, aber dir fallen viele Sachen einfach leicht. Du durchdenkst sie, du fängst sie an, sie werden was. Fast immer. brauchst dich nicht anstrengen. Das war schon in der Schule so, im Unterricht halbwegs aufgepasst, zweimal durchs Buch geblättert, die Arbeit geschrieben, super, alles klar. Dass da andere Leute büffeln müssen und lernen und nochmal und jemand befragen und Nachhilfe geben, das ist dir total fremd. Sich stundenlang mit sowas zu beschäftigen. Das ist bei dir einfach, zack, es ist da, du kannst es. Warum solltest du dich für irgendwas anstrengen? Wenn man so ist, passiert es leicht, dass man hochmütig wird, weil man sich ja nicht anstrengen muss für irgendetwas. Es fällt einem, wie man so sagt, eigentlich alles zu. Wenn du so dauernden Erfolg hast, was du so anpackst, gelingt dir, ne? Ist natürlich gut, klar. Aber dann wirst du leicht hochmütig. Und das, was du ablieferst, das, was du leistest, ist meistens dann schon auf einem hohen Niveau. Mehr als andere, die sich anstrengen. Aber es ist nicht dein Niveau, denn du könntest mehr. Aber deswegen hast du nicht gelernt, dich anzustrengen. Und deswegen, wenn es gelaufen ist, wenn es gemacht ist, dann ist das auch irgendwie belanglos, dann fängst du das nächste an. Weil es dich ja nichts gekostet hat. Dann bist du vielleicht auch so ein steiniger Acker, wo das dann schnell wieder weg ist. Und Vers 22. Das, was unter die Dornen gesät wurde, beschreibt eine andere Situation. Ein Mensch hört die Botschaft, aber dann kommen die Sorgen des Lebens in dieser Welt und die Anziehungskraft des Geldes. Sie verdrängen die Botschaft und am Ende bleibt sein Leben ohne Frucht. Auch das kann dein Leben bestimmen, ne? Immer und immer wieder gibt es Sorgen. Das Geld reicht nicht. Gesundheit, brauchen wir gar nicht drüber reden, der Arzt ist dein bester Freund. Familie, Beziehung, klappt nicht. Es ist ein Graus. Ein Familientreffen ist ein Punkt, wo Kriege ausbrechen. Die Sorgen des Alltags. Wo soll ich denn das Geld hernehmen für den Schulranzen meiner Kinder oder so etwas? Oder wie soll ich jetzt als Rentner das noch hinkriegen? Ich muss ja von A nach B kommen. Kostet alles viel Geld. Ich kann es nicht mehr selber. Ich muss da jemand für bezahlen und das Geld habe ich nicht. Da kannst du dich so auf dem Bett umdrehen, dass du davon Rückenschmerzen kriegst. Also so viel Sorgen belasten einfach. Das ist doch vollkommen klar, dass man da keinen Kopf für irgendetwas anderes hat. Lass mich in Ruhe, ich habe genug Probleme. Ich brauche nicht noch mehr. Das ist vielleicht so wie ein total schlechter, ausbeuterischer Arbeitsplatz, wo du so eingespannt bist, dass du weder zeitlich noch mental Kraft hast, um dich um einen neuen Job zu bemühen. Und dann bleibst du eben einfach da. Kann ja passieren. Stellt euch mal vor, jemand, der irgendwo in so einer Mine arbeiten muss. Zwar nicht mit vielen Maschinen, sondern mit der Hand und sonst wie. Um da irgendwie über die Runden zu kommen, meinst du, der hat noch Kraft, am Ende des Tages irgendwo hinzuwandern, um einen neuen Arbeitsplatz zu kriegen? Nee, der ist von seinen Alltagssorgen, von dem so belastet, da ist kein Platz für was Neues, ne? Wie soll denn das überhaupt noch weitergehen? Oder auch die Anziehungskraft des Geldes. Klar, weil du ganz unten bist, heute vielleicht noch mehr als es früher so der Fall war, gibt es diese vielen tollen Angebote, wie du reich werden kannst. Habt ihr vielleicht auch schon mal diese Werbung irgendwo im Internet da gesehen, wo dir einer erzählt, der lehnt so lässig an seinem 100.000-Euro-Fahrzeug, wie er das mal wieder geschafft hat. Und auch du kannst das schaffen, ich schenke dir sogar ein Buch, wie das geht. Mit wenig Geld, das einfach zu machen. Na klar, wenig Geld passt schon mal, habe ich auch, ne? Da treffen ja schon mal zwei Sachen zusammen. Und so eine geile Karre haben, na, das hätte ich auch gerne. Inklusiv dessen, was da noch kommt, ne? Was da noch alles so zugehört, wenn man schon mal so auftreten kann. Da brauchst du auch dein Einzimmer-Apartment nicht mehr, ne? Wenn man das überhaupt Apartment nennt. Ja, das sind dann die Verlockungen des Geldes. Und am Ende hast du noch weniger, möglicherweise. Und wenn nicht, dann würde ich mir vor allem mal die Frage stellen, ob das ehrlich verdientes Geld war. Vor über 30 Jahren mindestens schon, damals kam das noch mit der Post, heute kommt das natürlich per E-Mail und sonst wo, die sogenannte Nigeria-Connection. Es zieht sich seit Jahrzehnten durch. Da ist jemand leider verstorben, der hatte viel Geld, leider hat er auch keine Verwandten. Aus irgendwelchen Gründen bin ich, der Schreiber, kann ich das klären. Ich brauche aber einen Kollegen im Ausland, vielleicht hat er den gleichen Namen wie der Verstorbene. Und dann tun wir es zusammen so, als ob wir die Nachfahren wären und dann überweisen wir Geld und von den 50 Millionen Dollar kannst du auch 20% abhaben. Ja, ich meine, rechne, das lohnt sich. Läuft heute noch immer noch dasselbe. Heute ist die Schreibweise besser, die Grammatik ist besser, es ist teilweise sogar auf Deutsch, aber der Gedanke ist nicht besser. Wer reinguckt und nicht so sagt, es ist eine gute Gelegenheit, der weiß ganz genau, A, geht es um Betrug. Was er nicht weiß, ist meistens eher der Betrogene nachher. Aber selbst wenn du mitmachen würdest, es wäre Betrug. Das sind die Verlockungen des Reichtums. Einfach schnell reich werden. Ja, und bei den Gedanken, die schweren Sorgen, wo nehme ich das Geld her? Oder diese Träume, wie komme ich dazu Geld und ich könnte was werden? Da ist es schnell vorbei mit dieser Botschaft. Da hat die gar keinen Raum mehr, weil meine Gedanken ganz woanders sind. Fällt mir gerade ein, weil das passt zu diesem Denken so ein bisschen nach dem Krieg, zumindest so ein Witz darüber. In Deutschland ja durchaus einen Großteil von den Amerikanern besetzt. Und dann sagt so ein Amerikaner zum Deutschen, es ist doch merkwürdig, ihr Deutschen, ihr habt doch überhaupt keine Kultur, ihr redet immer nur über das Essen und über dies und jenes und so, Musik und das alles, das kommt bei euch überhaupt nicht vor. Dann sagt der Deutsche, naja, jeder redet über das, was er nicht hat. Ne? So war es dann halt. Wenn ich keine anderen Gedanken habe als das, wie werde ich satt, brauche ich mir über einen Theaterbesuch, über einen Konzertbesuch keine Gedanken machen, oder? Das bestimmt mein Denken. Und so sind die Sorgen des Alltags. Wie komme ich zum Überleben? Wie komme ich zu Geld? Du als der Acker, also dein Herz, das ist nicht willkürlich allem ausgesetzt. Ein Acker, natürlich, klar. Der kann sich nicht wehren, das ist keine Person. Aber wenn wir dieses Bild betrachten von der Seite des Ackers, in den Samen gesät wird, oder auf den der erstmal gesät wird, und dann die Frage ist, kommt da was bei rum, wie Jesus dieses Beispiel oder diese Geschichte erklärt, dann ist doch die Frage, was ist mit diesem Acker los? Warum ist der so? Und wenn ja, muss er so bleiben? Und da kommen wir zu dem zweiten Teil dieses Themas, Schicksal oder Verantwortung. Und ich glaube, wir haben Verantwortung. Es ist nicht einfach, wie es ist. Wie gesagt, der Acker kann nichts dagegen tun, dass da reingesät wird. Aber das, was hier ja die einzelnen Sachen sind, diese vierfältige Acker, das ist doch das, was den Acker auszeichnet. Den einen festgetrampelt, den anderen unter Dornen, wo es erstickt wird, den nächsten flach gewurzelt mit dem felsigen Grund. Und den vierten haben wir noch gar nicht behandelt. Da, wo man sagen können, ja, so wollte ich das immer haben. Jakobus 5, Vers 8 heißt es, so übt ihr euch in dieser Geduld und macht eure Herzen stark. Denn der Tag, an dem Jesus, der Herr, vor aller Welt sichtbar erscheinen wird, ist nahe herbeigekommen. Macht eure Herzen stark. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, ob das im Griechischen auch so steht. Oder ob das so eine bildhafte Übertragung irgendwie ist. Aber nee, da steht es schon wirklich, von dem Herzen, macht es stark. Ja, wie kann ich denn mein Herz einfach stark machen? Ich meine, entweder es ist oder es ist nicht. Warum fordert man uns auf? Ich meine, Jakobus ist so ein Typ, der sagt, pass mal auf, dein Glaube, der muss auch Hand und Fuß haben. Dieses fromme Geschwätz nützt keinem was. Ach, du frierst, ja, weißt du was, geh mal beten, dass deine Heizung besser funktioniert. Und du gibst ihm keinen Mantel. Quatsch. Wenn du wirklich glaubst, dann hat dein Glauben eine Hand oder vielleicht sogar zwei. Also er ist einmal sehr praktisch auch und er sagt, hier, Aufforderung an dich, mach dein Herz stark. Du musst manches durchhalten, denn es ist nicht mehr ewig hin, bis der Herr kommt. Und bis dahin wollen wir weiter sein, bis dahin wollen wir kräftig sein, bis dahin wollen wir gereift sein. Reifen, Frucht. Ne? Da kann man den Gedanken mal ein bisschen weiterspinnen, der ja vom Acker kommt. Da reift ja auch etwas heran, um dann Frucht zu bringen. Natürlich, auch das ist nicht alles schwarz-weiß. Ich nenne das immer so ein bisschen, das ist so dieser American Way of Life, wo man denkt, du musst es einfach machen, dann kannst du es auch. Was du willst, wirst du erreichen. Das ist auch falsch. Das stimmt nicht immer. Es gibt Sachen, die kann ich nicht erreichen. Und wenn ich noch so sehr träume. Und wenn mir jemand erzählt, ja, ich wollte auch schon immer mal in den Weltraum fliegen und jetzt bin ich endlich aufgestellt und komme dahin. Ich war einer von 5000 Leuten, die sich beworben haben. Ich habe es geschafft, weil ich das wollte. Dann sage ich, was mit den anderen 4999? Wollten die das nicht? Da sind bestimmt ganz viele, die wollten es nämlich auch. Ich habe mich da übrigens noch nie beworben, weil ich das nicht wollte. Ist einfach so. Kann mal andere zum Mond schießen, aber ich wollte da eigentlich nie hin. Das ist so. Von diesen 4.999 wollten auch ganz viele und die haben es eben nicht erreicht. Das ist im Leben so. Du kannst nicht alles erreichen, was du willst. Du kannst viel erreichen, wenn du was willst. Wenn du dich engagierst, wenn du da alles reingibst, kannst du ganz viel erreichen. Aber wie gesagt, auch das ist nicht schwarz-weiß. Aber wir werden aufgefordert, stärke dein Herz. Das ist die eine Sache. Wir haben eine Verantwortung, da etwas zu tun. Und ich weiß auch, in der Bibel steht es, dass Gott Herzen verhärten kann. Auch nicht dein Job. Und er kann auch jemand etwas ins Herz hineinlegen. Aber das ist alles Gottes Sache. Es geht ja jetzt hier darum, wir müssen das nicht alles groß, breit durchleuchten, wer hier wo was, sondern es geht nur darum, was habe ich damit zu tun. Und hier heißt es, stärkt eure Herzen, macht eure Herzen stark und übt euch in Geduld. Eine Aufforderung, die jetzt auf diesen Acker bezogen doch ein bisschen was bewirken kann. Und was ganz wichtig ist, wir haben ja gelesen davon, diese Botschaft, die da kommt, ist, wie Gottes Wirkung, Gottes Reich in unser Leben hineinkommt. Das heißt, Gott ist doch da eigentlich so und so mit dran beteiligt. Deswegen, wenn du dein Herz stark machen willst, dann hol Gott mit ins Boot. Es geht um ihn, es geht um das, was er in dich hineinsehen will, was er dir sagen möchte, was er hineinbringt, damit es dann Frucht bringt. Darum geht es. Also hol ihn mit ins Boot. Ganz wichtig, es geht eben nicht um deinen Willen, du hast einen starken Willen, du schaffst das. Es geht eigentlich um deinen Willen, ich möchte das verändern und ich möchte, dass du in mein Boot kommst sozusagen. Im Vers 19 von Matthäus 13 hieß es ja, wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt. Ja, dann zeigt sie eben, worauf fällt dieser Same, worauf fällt dieses Wort. Und dass du Gottes Wirkung und das, was Gott will in dir, nicht umsetzt, dass es keine Frucht bringt, das wird mal vom Teufel ganz persönlich sozusagen verhindert, vom Teufel und seinen Kumpanen. Bei einem Fall. Bei den anderen beiden Fällen könnte man sagen, es sind die Umstände. Nur so als Randbemerkung auch. Nicht alles, was dir widerfährt, ist der Teufel höchstpersönlich. Den brauchst du da auch nicht vertreiben und nichts. Auch der Nachbar oder dein Arbeitskollege oder dein Ehepartner, der dir ein böses Wort sagt, das ist nicht der Teufel persönlich. Und die blöden Umstände auch nicht. Manchmal sind die Umstände einfach blöd. Einfach nur so, weil sie blöd sind. Fertig. Da musste sich der Teufel auch nicht für anstrengen. Da musste er nicht genau auf dich gucken, um dir ein Bein zu stellen. Das Leben ist manchmal so. Es ist nicht immer einfach. Letztlich ist sicherlich vieles typisch Teufel, was in unserer Welt schiefläuft. Aber der hat nicht alles selbst verbrochen. Der hat Sachen in Gang gesetzt. Und manche Leute sind einfach böse. Und nutzen dafür ihre Kreativität aus. Da muss der sich gar nicht mehr anstrengen. Also sieh nicht überall den Teufel drin, aber es sind Widrigkeiten, die letztlich es verhindern sollen, dass du erlebst, was Gott Gutes für dich hat. Und darum geht es bei diesem Acker. Wie kann man das vermeiden und dafür sorgen, dass es ein guter Acker wird? Den äußeren Einfluss, den kannst du nicht immer bestimmen. Man kann manchmal Orte wechseln, man kann Menschen meiden, das kann manchmal ganz hilfreich sein. Aber du kannst dich nicht grundsätzlich immer von allem fernhalten. Es ist einfach da. Und ansonsten müsstest du Robinson Crusoe irgendwo auf der Insel sein, ganz für dich allein, das ist auch nicht Gottes Plan. Denn, wie heißt es schon am Anfang der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also aus dem Gemeinschaft haben, entsteht natürlich auch das Dumme, wo andere sind, gibt es auch Schwierigkeiten. Ne? Weil ich mich ja an ihnen reibe, weil sich auf einmal zeigt, was in mir steckt, weil die anderen nicht so perfekt sind, wie man das sein müsste. Du bist vielleicht, wie gesagt, hart geworden, weil man auf dir rumtrampelt. Was kannst du dagegen tun? Bitte Gott, dich aufzuweichen, dich weich zu machen. Bitte Gott, dir zu helfen, diesen Menschen auch zu vergeben. Das ändert nichts an der Vergangenheit, überhaupt nichts, aber auch gar nichts. Wir haben es getan, es hat dich verletzt, es hat dich hart gemacht, es hat dich beschädigt. Das kann noch nicht mal Gott ändern. Das ist einfach Vergangenheit, das ist passiert. Aber die Frage ist, was passiert mit mir? Und viele Sachen sind sozusagen das Normalste von der Welt. Ich reagiere auf etwas. Unsere Seele hat auch gewisse Mechanismen, um sich zu schützen. Manchmal sind die vielleicht gerade kontraproduktiv, aber sie sind einfach da und sie passieren. Und ich bin hart geworden und verletzt und ich schotte mich ab, weil ich nicht mehr verletzt werden möchte, was jeder verstehen kann. Wie komme ich da raus? Da musst du auf Gott einen Schritt zumachen. Wenn du gemerkt hast, du hörst ihn so und so nicht mehr. Warum erzählen Leute ja, mir hat Gott gesagt, mir ist klar geworden, dass du sagst, ja, ich merke hier gar nichts. Vielleicht bist du einfach hart geworden. Kommst zwar jeden Sonntag hierher oder was anderes ähnliches, aber da passiert nichts, da kommt nichts an. Außer, hast gehört, vierter Takt, verhauen am Schlagzeug. 17. Note, rechts komplett schief gesungen. Oder war zu leise. Technik wieder komplett versagt. Es war einfach nur nervig. Ja, wenn du so da bist, dann hörst du nichts mehr von Gott. Predigt war zu lang, Grammatik in Dutt, unschöne Ausdrücke. Also es gibt so viele Gründe, es nicht zu hören. Warum? Weil du vermeidest, dass es dich erreicht. Es könnte ja was ändern. Aber wenn dir das bewusst wird, dass es total armselig ist, wenn Gott dich nicht mehr erreichen kann, wenn Menschen dich nicht mehr erreichen können, dann bitte Gott, da musst du einfach einen Schritt machen. Da musst du etwas gegen diesen festgetrampelten Boden tun. Du hast eine Chance, dein Verhältnis zu Gott zu verändern. Das ist nicht Schicksal. Wenn der Same kommt, wenn du eine Chance hast, Samen von Gott zu bekommen, sozusagen, und das bringt nichts, dann hast du eine Chance, das zu ändern. Wenn du derjenige bist, den ich vom Anfang erwähnt habe, dem alles so zufällt, ja, der dann irgendwo auch ein bisschen hochnäsig geworden ist, und du damit gesagt hast, ich meine, wer will mir denn noch was sagen? Ich kann das. Dann musst du dich halt mal unter die mächtige Hand Gottes demütigen und sagen, Gott, vielleicht hast du mir doch was zu sagen. Vielleicht ist das nicht alles so perfekt, wie ich gedacht habe. Vielleicht mache ich das einfach gar nicht richtig. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Dann musst du dein Herz aufmachen, dann musst du diesen Boden aufbrechen. Und da sehen wir auch, dass das Bild eigentlich nicht passt, weil sowas macht der Bauer. Ne? Der Bauer fährt mit seinem Pflug darüber und bricht das auf. Aber hier ist der Acker und der Acker ist sozusagen derjenige, der mal die Verantwortung übernehmen darf. Wenn die Sorgen dich schwerhörig gemacht haben, Schwierigkeiten mit dem Aufnehmen von neuen Gedanken, weil die Sorgen dich bedrücken, auch dann musst du was ändern. Wenn die Dornen da sind, wo anderes dir einfach immer die Energie klaut, sozusagen, dann wäre angebracht, zum Beispiel Anbetung zu üben, Gott zu anbeten. Was ist das? Das ist nicht zwangsläufig das, was nach der Einleitung hier kommt. Gott anbeten, das heißt, ich rede mit ihm und bescheinige ihm sozusagen seine Größe. Ich sage, du bist das für mich. Du bist für mich ein Großer und ich beuge mich auch darunter. Lobpreis, diese Freude haben daran, dass Gott einfach da ist. Er sagt, wie soll denn das gehen, wo soll ich denn das jetzt alles hernehmen? Naja, es gibt ja Hilfen, wie zum Beispiel solche Lieder. Das sind ja in der Regel Gebete. Die haben andere Menschen formuliert. Wenn bei dir mit dem Formulieren das nicht so weit her ist, dann hilft das. Du kannst Psalmen nehmen. Viele davon sind auch Anbetung. Gott groß machen, auch wenn du dich nicht so fühlst. Das einfach mal zu formulieren. Was passiert? Gott wird nicht wirklich größer. Der ist einfach der Große. Aber Gott wird größer in deinen Augen. Du kriegst einen anderen, du nimmst einen anderen Blickwinkel ein, besser gesagt. Weil du sagst, ich konzentriere mich jetzt einmal auf den Allmächtigen, auf den Großen, auf den, der alles für mich getan hat, auf den, der mich lieb hat. Auf den konzentriere ich mich jetzt. Und dann sage ich ihm das auch. Auch wenn ich das gerade nicht fühle, aber ich kenne ja Fakten. Ich weiß doch, dass es so ist. Es steht doch auch schon in der Bibel und ich gehe mal davon aus, du hast auch schon Zeiten gehabt, wo du das erlebt hast. Und dann fängst du an, sozusagen da so eine Strecke aufzubauen. So wie in deinem Gehirn das auch funktioniert. Beschäftigst du dich mit bestimmten Sachen, dann werden Verknüpfungen da gemacht. Die werden verstärkt. Und so passiert das dann auch. Auf einmal sind deine Gedanken eher bei Gottes Größe als bei deinen Sorgen. Als bei dem, was dich immer unten hält. Dem, was dich blockiert. Und dann kann die Wirklichkeit Gottes ganz anders in dein Leben hineinkommen. Dass Gott dir auch mitteilen kann und dir helfen kann, damit du seine Größe siehst und dann auch erlebst. Es ist ja nicht alles nur irgendwas, was im Denken stattfindet, sondern es hat ja auch Wirkung auf die reale Welt dann. Also nimm in die Hand, was du in die Hand nehmen kannst. Also tu das, was du tun kannst, nicht das, was du nicht tun kannst. Öffne deine Tür, deine Herzenstür dafür, dass Gott da rein kann, dieser Acker aufgeht. Dann wird dein Leben Frucht bringen. Und damit komme ich dann zum letzten Vers, dem 23. Aber das Saatkorn, das auf den guten Boden fällt, ist ein Mensch, damit ist ein Mensch gemeint, der die Botschaft hört und sie wirklich aufnimmt. Sie hat dann eine klare Auswirkung in seinem Leben. Es bringt Frucht. Bei dem einen 100-fach, bei dem anderen 60-fach und bei einem dritten 30-fach. Schwarz-Weiß wird hier auch schon wieder gespiegelt. 160, 30 hätten wahrscheinlich auch zig andere Zahlen sein können. Jesus sagt, auch das ist nicht exakt gleich. Es ist unterschiedlich. Und warum auch immer, und er bewertet das nicht, er sagt, das ist der gute Boden. Es bringt Frucht. Die Wirklichkeit Gottes bringt Frucht, also das kann ja sehr vieles sein. Es ist auf jeden Fall ein Reifeprozess, der in dir stattfindet und der eine Wirkung nach außen hat. Du reifst und du wirst damit ein Segen für andere und für Gott. Ja, für Gott? Wie kann ich Gott segnen? Na, stell dir mal vor, und damit komme ich auf die Einleitung zurück, da hieß das Reflektor der Liebe Gottes, ne? Stell dir mal vor, andere sehen durch dich etwas Göttliches. Nicht, dass sie dich vergöttern, weil du hier auf der Bühne irgendwas Tolles machst oder so. Darum geht es nicht. Aber die sehen etwas Göttliches, etwas, das mögen die auch gar nicht als göttlich bezeichnen, aber als wohltuend, als angenehm, als hilfreich, als ein Geschenk, als ein Segen. Warum? Weil etwas von Gottes Liebe durch dich weitergeht. Die sehen Gottes Liebe nicht. Die kriegen sie auch nicht mit, außer durch mich und dich. Das ist auch so eine doofe Verpflichtung, die wir haben, ne? Manchmal gibt es Verpflichtungen im Leben. Wir sind hier nicht einfach da zum Konsumieren, sondern wir sind dafür da auch, dass wir ein Segen sind. Das war auch schon für das Volk Israel so, was ein Segen für andere Völker sein sollte. Steht schon im Alten Testament. War nicht immer so, vielleicht sogar sehr selten, war aber Gottes Plan. Auch ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zieht sich schon vor dem Volk Israel bei Abraham und so weiter. Es zieht sich einfach durch, bis zu uns. Also wenn du reifst, na, dann wachsen sozusagen irgendwelche Ähren obendrauf, da werden Leute satt, ne? Oder was auch immer da wächst. Man kann ja alles Mögliche aussehen. Und ganz oft wirst du dann sozusagen, ich will das mal nennen, die rechte Hand Gottes sein. Ja, nicht die, die links und rechts den Leuten einen um die Ohren haut, ne, und hat dich heute schon das Wort getroffen und haust ihm die Bibel so über den Kopf, sondern Die Handreichung, da, woran jemand merkt, dass es irgendjemand gut mit ihm meint. Und in erster Linie bist du natürlich die sichtbare Person. Aber wie sollte Gott das sonst machen? Er könnte es natürlich auch unpersönlich machen. Er hat sich bei vielen Sachen, so scheint es mir, entschieden, uns Menschen zu benutzen. Es fällt nicht alles vom Himmel. Warum sollte auch? Wenn ich da schon Leute habe, dann können die das auch für mich machen. Ne? Mal so flapsig gesagt. Wenn da jemand leidet, warum sollte ich das jetzt direkt machen? Ich habe ja meine Leute. Die können den ja unterstützen. Dann wirst du ein Segen sein. Ja, weil das Gute, was Gott gesät hat, auf einmal wächst. Du wirst reifer. Du wirst nicht bleiben, wie du bist. Das ist ja gar nicht der Plan. Der Plan ist, dass es Veränderungen gibt. Wir sollen nicht alt werden vor allem, sondern wir sollen reif werden. Man kann nämlich auch alt werden, ohne reif zu werden. Und man kann auch als junger Mensch schon ziemlich reif sein. Der Kern ist eigentlich das Reifen, das Erwachsenwerden. Also wir haben nicht nur das Schicksal sozusagen, die Umstände, an denen wir nichts ändern können, das, was einfach passiert, sondern wir haben auch Sachen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Und damit verändern wir die Geschichte. Gott möchte etwas in dich hineinlegen und es wäre total super, wenn du sagst, ich möchte das auch. Und ich habe jetzt als Idee wenigstens ein paar Gedanken, wie gesagt, das muss ich vielleicht angehen. Denn mein Erleben ist tatsächlich so, ja, ich habe mich schon auf dem Kongress und auf der Freizeit und in dem Gottesdienst und bei dem Prediger, war ich total begeistert von diesen Sachen und da wollte ich danach die ganze Welt ändern und am Dienstag war das alles schon wieder verflacht und bei mir geht das immer so schnell dahin. Oder ich habe vor lauter Sorgen überhaupt nicht mehr auf Gottes Größe geguckt. Oder ich habe mich zu viel mit anderen Sachen zugeballert, so wie mir die Dornen da, die Gestrüpp, was dann letztlich alles wegnimmt und sobald man, naja, mal fragt, und was bist du denn für einer und so, ne, bist auch so ein bisschen merkwürdig, da habe ich nichts von Jesus gesagt, ne? Oder wo einer gesagt hat, die Frommen, die können mich alle mal, da warst du auch schön still. Also einen gleichen Rückzieher gemacht, lieber nicht so auffallen, ne? Aber eigentlich gefällt dir das nicht. Und du möchtest das ändern, dann würde ich sagen, geh als erstes zu Gott, rede mit ihm darüber. Mach du von dir aus mal die Tür auf und sag, Gott, ich brauche das, was du mir zu geben hast. Ich möchte auch mehr hören von dir. Und das, was es hindert, ich möchte es lernen, dass das wegkommt. Ich möchte darin wachsen. Vielleicht musst du dann sogar so mutig sein, wieder verletzlicher zu sein. Und auch da wirst du erfahren, ja, es wird Verletzungen geben. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein. Aber dann wirst du auch erfahren, dass Gott größer ist und dass Gott in dir und mir mächtig sein kann. Also, um den Bogen nochmal zu schließen, im Endeffekt können wir tatsächlich Reflektoren, Widerspiegler von Gottes Liebe zu uns Menschen sein. Amen.